Ich bin jetzt 56 Jahre und ich lebe mit meiner Familie bestimmt seit 10, 15 Jahren von Dividenden. Ich kann es mir eben aussuchen, meine Themen, mit denen ich beschäftige, und ich muss nicht mehr irgendwas machen, um damit Geld zu verdienen. Und das ist das, was für mich die Freiheit bedeutet, die finanzielle Freiheit.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Hauptkanal Finanzexperten im Interview. Ich bin der Luis und heute habe ich einen richtigen Spezialgast an meiner Seite, denn er lebt den Traum von vielen von uns. Er kann nämlich allein durch seine Dividendenzahlungen leben. Ich freue mich sehr, dass heute Thomas Anton Schuster hier zu uns ins Studio gefunden hat.
Danke für die Einladung, Luis.
Ja, Thomas, deine Geschichte ist ja wirklich sehr spannend. Du bekommst ungefähr 100.000 Euro allein durch Dividendenzahlungen pro Jahr.
Ja. Mittlerweile sind es gut 100.000 Euro, aber ich schwank natürlich.
Ja, okay, verständlich. Magst du uns einfach mal erzählen, wie hast du es denn überhaupt geschafft, so eine gewaltige Summe aufzubauen?
Luis, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe angefangen mit 15 Jahren. Und warum ich mit 15 Jahren angefangen habe, wenn ich darüber heute nachdenke, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß noch, mir sind Bücher von André Costolani in die Hände gekommen. Und André Costolani, das war damals der Börsenguru, der hat so wunderbar schreiben können über die wirtschaftliche Entwicklung damals und über die Unternehmensentwicklung und was damals so passiert ist. Und mich hat das richtig getriggert. Ich wusste am Ende eins, ich brauche Aktien. Und dann habe ich eben begonnen, mich mit Aktien zu beschäftigen. Am Anfang überhaupt nicht systematisch, sondern ich fand es einfach super, dass ich mich mit 15 Jahren an internationalen Top-Konzernen beteiligen konnte. Und mit 15, da waren halt meine Aktien, Autos, Motorräder, für was man sich halt so interessiert. Und da habe ich halt dann BMW gekauft, jetzt ohne groß drüber nachzudenken. Und ich kann mich noch gut erinnern, als mein Freund dann ein BMW-Motorrad gekauft hat, später, dann habe ich ihm gesagt, und übrigens, mir gehört diese Firma zum Teil. Ja. Und ich war stolz drauf. Der Anteil war natürlich mickrig, aber so war wirklich meine Denkweise. Sich an internationalen Top-Konzernen, an den Weltmarktführern beteiligen zu können mit wenig Geld. Ja, und dann habe ich das im Lauf der Zeit auf- und ausgebaut. Übrigens nie mit der Absicht, dass ich mal von Dividenden leben könnte oder wollte, sondern aus Spaß an der Freude. Mich hat's interessiert. Mich hat Wirtschaft interessiert. Mich haben Unternehmen interessiert. Und deswegen eben diese Aktienbeteiligung. Dann kam mein Leben dazu. Ich war mein Leben lang selbstständig, habe das Unternehmen damals von meinem Vater übernommen, eine Spedition, habe unternehmerische Erfahrung gesammelt, habe BWL studiert. Also all das hat dazu beigetragen, dass mir die Unternehmenswelt immer näher kam und immer sympathischer wurde und ich mich damit immer intensiver beschäftigte. Und gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, investiere ich jetzt in mein Unternehmen oder in andere Unternehmen? Also ich habe nie einen Unterschied gemacht, ob ich jetzt in meine Spedition, die mir zu 100% gehört hat, investiere oder in meinetwegen Siemens, das mir zu 0,0% gehört, also 0,00x. Die Rendite ist letztlich immer dieselbe. Und diese Frage hat letztlich dazu geführt, dass ich mich immer mehr im Lauf des Lebens dazu entschieden habe, in mehrere Unternehmen zu investieren aus unterschiedlichen Branchen, weil ich auch die Sicherheit immer sah und eben die Größe dieser Unternehmen und die Marktstärke dieser Unternehmen im Vergleich zu meinem kleinen Unternehmen. Und dann im Lauf der Jahre habe ich gemerkt, da kann man richtig Geld verdienen. Also das war nie meine Absicht. Und mehr so beiläufig habe ich gemerkt, dass meine Dividenden über die Jahre immer größer wurden. Natürlich mit Schwankungen, aber die Tendenz ging deutlich nach oben. Also letztlich war das Leben von Dividenden ein Nebenprodukt meines Interesses für Unternehmen, für Aktien, für wirtschaftliche Zusammenhänge. Und ich sehe übrigens Aktien und Unternehmen komplett anders als die gängige Börsensichtweise.
Und wie ist das? Wie siehst du Aktien?
Als Unternehmen, als Unternehmensbeteiligung. Mhm. Ich halte mich so weit wie möglich fern von Börsen. und von diesem Börsengezocke und von diesem Kurs auf und ab und von diesen Schlagzeilen, die letztlich immer wieder Angst und Gier befeuern sollen. Und zu Käufen und Verkäufen anregen sollen. Ich habe das immer anders gesehen. Bei mir war es die Beteiligung an Unternehmen. Mein Ziel, als ich dann intensiver in das Thema reinkam, mich damit intensiver beschäftigt habe, BWL-Studium und so weiter, mir mehr auf die Grundlagen kam, mein Ziel ist es, Unternehmensgewinne so günstig wie möglich zu kaufen. Also mein Ziel sind immer die Unternehmensgewinne. Das, was real ist. Unternehmen betreiben ja Wertschöpfung. Sie produzieren Güter, Dienstleistungen und verkaufen das. Und dadurch kommt Geld rein ins Unternehmen und da bleiben Gewinne übrig. Das ist tatsächlich erwirtschaftetes Geld und das gehört mir anteilig als Aktionär. Und das ist mein Interesse und nicht dieses Börsenkurs auf und ab, das für viele flüchtig erscheint, als könnte das morgen platzen. Das Reale ist die Umsätze, die Unternehmen erzielen mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Und der Gewinn, der daraus entsteht, der gehört mir. Das Geld ist da. Und das kann mir niemand mehr nehmen. Und das ist die komplett andere Sichtweise. Und übrigens, das, meine Sichtweise, das ist die älteste Sichtweise von Investoren, seitdem es Unternehmen gibt. Man beteiligt sich an Unternehmen, an den Gewinnen dieser Unternehmen. Und nicht diese Zockerei, wie es heute vorherrscht, die letztlich Börsen, Finanzdienstleister und Banken daraus gemacht haben, die ein Interesse daran haben, an ständigen Käufen und Verkäufen. Das, was die meisten Menschen, die sich heute als Aktionär bezeichnen, sind in Wirklichkeit Trader, sie sind Händler, sie handeln mit Unternehmen. Sie kaufen ein Unternehmen meistens auch noch im Trend, also zu relativ hohen Kursen, und hoffen darauf, dass ihnen später mal ein anderer dieses Unternehmen, diese Aktien, zu einem höheren Preis abkauft, als sie dafür bezahlt haben. Das wäre mir ehrlich gesagt viel zu unsicher. Mir kommt es auf die tatsächliche Wertschöpfung an, auf die Unternehmensgewinne. Die sind real und keine Zockerei, keine Hoffnung und kein Glücksspiel.
Also ein richtiger Value-Investor sozusagen.
Richtig. So wie eigentlich Warren Buffett ursprünglich.
Ja.
Da gibt es ja viele.
Ja.
Da bin ich nicht allein. Aber der Grundunterschied ist eben, beteilige mich an Unternehmen, an Unternehmensgewinne oder hoffe ich darauf, dass mir zukünftig ein anderer mein Unternehmen, meine Aktien zu einem höheren Preis abkauft, als ich dafür bezahlt habe. Und damit, mit diesem Glücksspiel, will ich nichts zu tun haben.
Sehr spannend. Ich würde nochmal gerne einfach auf diese finanzielle Freiheit zurückkommen, weil davon träumen wirklich viele und es ist natürlich nicht so einfach, das zu erreichen. Ab welchem Alter hattest du denn sozusagen diese finanzielle Freiheit erreicht, dass du sagen konntest, du lebst nur von deinen Dividenden? Und auch als Typ, bist du eine Art Frugalist oder lebst du total sparsam und brauchst deswegen nicht viel Geld und konntest deswegen auch immer viel in Aktien investieren? Oder konntest du auch durch deine Firma, die du übernommen hattest, dann einen großen Betrag investieren, der dir dann dabei geholfen hat? Wie sah das aus?
Bei mir ist nichts extrem. Ich bin grundsätzlich kein extremer Mensch, ein ganz normaler Mensch. Und dieses Leben von Dividenden, das eigentlich ein Nebenprodukt war meiner Leidenschaft an Unternehmen, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich bin jetzt 56 Jahre und ich lebe mit meiner Familie bestimmt seit 10, 15 Jahren von Dividenden. Dass ich aber komplett von Dividenden lebe, das war bei mir ein langer Denkprozess, auch ein psychischer Prozess. Denn ich habe früher als Unternehmer enorm viel gearbeitet. Von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends zum Teil. Also Spedition heißt enorm viel Arbeit, enorm lange Arbeitszeiten und sehr, sehr begrenzte Margen. Das ist dieses Speditionsgeschäft, ja. Also LKW-Transporte. Und dann von diesem viel Arbeiten, das ich ja von meinem Vater übernommen habe, hinzukommen in eine Denkweise, dass ich sage, ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr arbeiten, ich kann von meinen Dividenden leben, das hat einige Jahre gedauert. Das hat bei mir viele Denkprozesse auch ausgelöst und war eine psychologische Entwicklung letzten Endes. Also leben konnte ich schon viel länger davon, als ich es tatsächlich umgesetzt habe. Und mittlerweile bin ich unglaublich froh drüber. Das heißt für mich nicht, dass ich jetzt nichts mehr mache. Also für mich wäre ein Leben zu Hause nur noch auf dem Sofa zu sitzen, in ein Eck zu starren, kein sinnvolles Leben und auch kein Leben im Jetset oder nur noch Urlaub zu machen am Strand, das wäre kein sinnvolles Leben, ganz im Gegenteil. Ich überlege mir ganz genau, womit ich meinen Tag verbringe, was ich so mache, nur ich kann es mir eben aussuchen, meine Themen, mit denen ich beschäftige, und ich muss nicht mehr irgendwas machen, um damit Geld zu verdienen. Und das ist das, was für mich die Freiheit bedeutet, die finanzielle Freiheit. Also ich lebe ganz normal. Ich lebe nicht irgendwie an einem Minimum, dass ich jedes Mal schaue, kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das nicht oder sparen, wo es nur irgendwo geht. Nein, überhaupt nicht. Ich lebe aber auch nicht im Luxus. Das war aber bei mir auch nie der Fall. Das habe ich übernommen von der Einstellung meines Vaters. Kleines Unternehmen, immer mit Höhen und Tiefen verbunden. Und da ist bei mir immer der Gedanke gereift, wenn es gut läuft, dann muss man sparen für die Zukunft. Es kommen beim kleinen Unternehmen auch immer mal schwierige Zeiten, dass man dann auch genug Geld noch zur Verfügung hat. Und das hat zu meinem Lebensstil beigetragen. Also nie in Saus und Braus, nie in Luxus, aber auch nicht das andere Extrem, sondern ich kaufe mir das, was ich möchte, was ich mir gut überlege. Ich kaufe mir allerdings keine Moden, keine Trends. Das geht bei mir schon gar nicht mehr aus dem antizyklischen Denken heraus. Also wenn man, ich kaufe antizyklisch, und wenn man über Jahre und Jahrzehnte hinweg antizyklisch investiert, also gegen die Masse investiert, in Wirklichkeit das Gegenteil der Masse macht, dann wirkt sich das auf das ganze gesamte Leben aus, und ich kann gar nicht mehr Mode oder Trends nachlaufen. Ich kaufe seit Jahren, nur noch blaue und weiße Hemden. Meine Frau sagt, was soll das mit dir noch werden? 56 Jahre, nur noch blaue und weiße Hemden, was magst du mal mit 70 oder 80 Jahren? Und ich sage, ja, dann kaufe ich halt weiter blaue und weiße Hemden, T-Shirts jetzt ausgenommen. Ich will damit nur sagen, es hat alles Vor- und Nachteile. Und egal, was du machst, es prägt dein Leben und deinen Lebensstil. Und so war es eben auch bei mir. Antizyklisches Investieren hat mir die finanzielle Unabhängigkeit gebracht. Manche würden sagen, hat aber auch Nachteile, weil man mit Mode, mit Masse, der Masse nachlaufen, das geht nicht mehr.
Mhm. Also wenn jetzt mal ganz praktisch gesehen jemand wirklich das Ziel hat, finanziell frei zu werden. Mhm. Wir haben dazu mal ein Video gemacht, und man bräuchte bei einer Dividendenrendite von 3,5% ungefähr, bräuchte man 1,1 Millionen Euro Portfoliogröße, um rund 2.400 Euro netto monatlich rauszubekommen. Also könnte man auf jeden Fall schon mal davon leben. Man natürlich nicht im Saus und Braus, aber ist das realistisch für jemanden, so eine Summe anzusparen, ohne jetzt ein überdurchschnittlich hohes Gehalt zu haben oder dick geerbt zu haben? Ist das da überhaupt möglich?
Also ich war selber überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass man mit langfristigem, soliden Vermögensaufbau, mit Unternehmensbeteiligungen, ich sage lieber Unternehmensbeteiligungen als Aktien, weil es eine andere Denkweise ist, dass man da so viel Vermögen aufbauen kann. Ich war selber überrascht. Aber noch eins, ich warne davor.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch das Interview bis hierhin gefällt, lasst doch gerne schon mal ein Like da und kommentiert auch gerne unten, entweder euer Feedback oder wenn ihr euch als nächsten Interviewgast wünscht, denn mit jeder Interaktion unterstützt ihr unsere Arbeit enorm. Sonst, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das gerne, das kostet nichts, und so bleibt ihr immer up to date, wenn wir neue Interviews hochladen. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Interview.
Jetzt herzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt einen 15-Jährigen, ich bin jetzt 15 und mein Lebensziel ist es jetzt, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen mit Aktien. Mhm. Das ist der falsche Ansatz. Eine meiner Grundüberzeugungen im Leben ist, mach nur Dinge, von denen du selbst überzeugt bist, die deine Leidenschaft sind und die du gern machst. Mach nie was, nur weil irgendjemand anders sagt, damit kannst du vielleicht Geld verdienen. Das wird höchstwahrscheinlich schief gehen, weil es nicht deine Leidenschaft ist. Und das war ja mein Weg. Ich habe nie die Absicht gehabt, von Dividenden zu leben, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das war ein Nebenprodukt. Und ich bin mir absolut sicher, wenn das mein Anliegen gewesen wäre und ich dann nur noch ja fanatisch in Aktien investiert hätte, immer mit der Absicht, ich muss aber jetzt diese und jene Rendite erzielen, ich muss aber jetzt dieses und jenes und dann ja keine Fehler machen und da darf jetzt nichts schief gehen, mein Ziel ist mit einem bestimmten Alter, das wäre schief gegangen, mach das nicht. Du kannst mit so vielen Dingen Geld verdienen. Mach wirklich das, was deine Leidenschaft und was das ist, was dich triggert, was du gern magst. Und dann wirst du damit über kurz oder lang Erfolg haben, weil du dabei bleibst, weil du dich automatisch verbesserst, weil du dazulernst, Erfahrungen sammelst und dann ist der Weg vorprogrammiert. Nur eins, wenn dein Interesse Wirtschaft ist oder Unternehmen ist, dann mach da weiter. Dann hast du unglaubliche Chancen, ich hätte selber nicht gedacht. Und wenn dein Interesse heute noch nicht Unternehmen ist, beschäftige dich damit. Ich stelle in meinen Seminaren immer wieder fest, da kommen Leute zu mir, die eben auch diesen Ansatz haben, ich will finanziell unabhängig werden. Und im Laufe des Seminars stellen sie dann fest, das war der falsche Ansatz. Und sie stellen aber auch fest, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, Unternehmen zu bewerten, Strategien zu entwickeln, eben was wirklich mit Wertschöpfung zu tun hat, das ist hochspannend und hochinteressant und dann bist du auf dem richtigen Weg.
Ja, weil man muss ja auch sagen, du hast ja nur 15 Aktien in deinem Portfolio und die hast du ja dann bestimmt genauestens analysiert und hast auch genau gewusst, wann du da reingehst, auch wenn du ein antizyklischer Investor bist. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es tatsächlich, ein Know-how zu haben über Bilanzen lesen, Unternehmen analysieren zu können, um dann genau wissen zu können, jetzt steige ich ein, weil ein guter Zeitpunkt ist.
Ich würde mich damit auf alle Fälle beschäftigen. Mit Unternehmen, mit Geschäftsberichten, mit Bilanzen, mit den Produkten und Dienstleistungen, mit der Marktposition, also mit diesen ganzen wirtschaftlichen Zusammenhängen, was ein Unternehmen erfolgreich macht oder nicht. Damit würde ich mich auf alle Fälle beschäftigen. Mir ist nur eins aufgefallen bei deiner Frage, Luis, du sagtest, du hast nur 15 Aktien und viele, die aus dieser Börsenecke kommen, die finden 15 wenig. Ich komme ja genau aus der unternehmerischen Ecke und die meisten Unternehmer haben ein einziges Unternehmen. Mein Vater hatte ein einziges, ich hatte auch einige Zeit nur ein Unternehmen. Und allein schon, wenn man zwei Unternehmen hat, hat man die Hälfte Risiko und hat 50% Streuung, mehr Chancen. Und wenn man drei hat, ein Drittel und so weiter. Und mit 10 hat man nur noch ein Zehntel Risiko pro Unternehmen. Und das ist übrigens auch eine Empfehlung an Unternehmer, falls die uns zuhören oder zusehen. Ich finde es auch für Unternehmer extrem wichtig, nicht alles Geld nur in ein einzelnes Unternehmen zu investieren, denn man weiß nie, wie sich Zukunft entwickelt und auch und jedes Unternehmen kann in Schwierigkeiten kommen. Und damit ist das Klumpenrisiko enorm hoch. Da sind die Aktien eben auch ein guter Punkt, um in andere Unternehmen, in andere Branchen zu investieren, damit das Risiko deutlich zu reduzieren, zu diversifizieren und die Chancen zu erhöhen. Also ich finde diese 15 relativ viel aus Unternehmersicht. Ich sage mindestens 10 und man kann 20 haben, 30 haben. Irgendwann mal, wenn man 100 oder 200 hat, wirkt sich ja kaum noch ein Unternehmen aus. Sieht man den S&P 500 an mit 500 Unternehmen, wird er ja bestimmt von den ersten 10, 20, 30 in der Richtung und die letzten 100, 200 haben kaum noch eine Auswirkung. Damit macht man sich viel zu viel Arbeit und man kann sich mit den Unternehmen nicht mehr beschäftigen. Das ist Anlegerdenken. Ich mache da immer einen Unterschied zwischen Unternehmer- oder Investorendenken und Anlegerdenken. Anlegerdenken in die Breite, möglichst viel Risikostreuung, begrenzen aber damit meistens auch ihre Rendite und sehen das Ganze ganz anders als Kursspekulation und nicht als unternehmerische Investition. Und ich sage, lieber weniger Unternehmer, damit aber intensiver beschäftigen. Mindestens 10 und 10, 20, 30, je nachdem.
Mhm. Ja, jetzt misst sich ja jeder Investor immer so an dieser Benchmark. Was macht der MSCI World zum Beispiel am Prozent? Mhm. Und das versucht man ja mehr oder weniger zu schlagen, weil sonst denkt man sich ja, dann hätte ich auch einfach in den MSCI World investieren können. Mhm. Ist bei dir jetzt historisch gesehen, weil du ja schon sehr lange in Aktien investiert, schlägst du die Benchmark? Bist du gleich oder liegst du darunter? Wie sieht
keine
das
Ahnung.
Aus?
Luis, keine Ahnung. Ja. Weißt du, ich war mein Leben lang Unternehmer und ich habe noch keinen Unternehmer kennengelernt, der sein Unternehmen, Gewinn oder Marktbewertung mit dem MSCI World oder irgendeinem Index vergleichen würde. Ist doch vollkommener Quatsch. Also ich bin mir absolut sicher, dass ich langfristig relativ hohe Renditen erziele, also deutlich über 8%, so Richtung 12%, im Schnitt um die 12% mit rauf und runter. Das kommt aber durchs antizyklische Investieren. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Unternehmen und die Entwicklung mit dem MSCI World Index oder irgendeinem anderen Index zu vergleichen. Ein paar Punkte dazu. Jeder Index ist ja auch abhängig von der Zeit. Der MSCI World hat sich jetzt die letzten Jahre gut entwickelt. Die amerikanischen Tech-Aktien sind da stark ausgeprägt, aber damit auch das Risiko, wenn die wieder mal fallen sollten, dann fällt der wieder, dann gibt es wieder ganz andere Indizes. Ich erinnere mich, wann war das? Vor einigen Jahren, da war China das große Thema, da hat jeder nur von chinesischen Indizes gesprochen und von chinesischen Aktien. 2007 war es, da wurde Amerika total tot geredet. Da war wirklich die Meinung, Amerika ist veraltet, Infrastruktur veraltet, das wird nichts mehr, alles Richtung China. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis China die Weltvorherrschaft übernimmt, wirtschaftlich gesehen. Damals hat keiner oder kaum jemand in Amerika investiert. Also glaub mir, ich habe da viele Entwicklungen miterlebt aus dieser Börsensicht, habe aber nie die Börsensicht für mich als relevant gesehen. Und nochmal, geh weg von dieser Börsensicht. Das Beste ist, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen, sich auf die Unternehmensgewinne zu konzentrieren und der Versuch, diese so günstig wie möglich zu kaufen. Und dann wirst du davon profitieren, automatisch. Und das ist der älteste Anlagestil. Und dann sind halt Börsen, Finanzdienstleister und so weiter, haben dann Milliardenmarkt draus gemacht, mit dem Gedanken, wir müssen Käufe und Verkäufe vervielfachen, weil damit Gebühren anfallen und damit unser Geschäftsmodell funktioniert. Und so hat sich dieses Kaufen und Verkaufen so aufgebläht über Jahrzehnte hinweg, dass man diese ursprüngliche Sichtweise des Investierens komplett vergessen hat. Das machen schon noch viele, so ist es nicht. Also wenn man sich die großen Dynastien anschaut, die Großinvestoren, die investieren ja ähnlich wie ich. Aber so diese privaten Kleinanleger, das sind die meisten Zocker. Ja. Und das sind die meisten, die kennen nur noch diese Börsensicht und dieses ständige Kaufen und Verkaufen, mit dem eben Finanzdienstleister Geld verdienen. Und es wird ständig mit Schlagzeilen angefacht, Kaufen, Verkaufen, Angst und Gier wird erzeugt. Geh weg davon. Einer meiner wichtigsten Tipps, auch in meinen Seminaren, stell dir vor, du würdest dich an einer GmbH beteiligen. Ich beteilige mich genauso gerne an GmbHs. Mir ist die Rechtsform vollkommen wurscht. Wichtig ist das Unternehmen. Stell dir mal vor, du würdest dich an einer GmbH beteiligen. Da gäbe es diese Schlagzeilen gar nicht, diese sensationslastigen Schlagzeilen und dann wieder dieses Angst befeuern und Verkaufen befeuern. Das gibt's nicht. Da gibt's nur dich, das Unternehmen und den anderen Gesellschafter. Und dann musst du dich wirklich mal mit dem Unternehmen beschäftigen, und zwar du selbst. Nicht aus den Medien, aus YouTube oder aus irgendeinen anderen Quellen. Du selbst mit dem Unternehmen beschäftigen und dir überlegen, ist dieses Unternehmen für dich sinnvoll? Mhm. Ist es ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, ein solides Unternehmen oder nicht? Und welchen Preis bist du bereit dafür zu bezahlen, um deine eigenen Renditeziele zu erreichen? Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Und nochmal was mit dem Vergleichen. Der einfachste Weg, um unglücklich zu werden, ist, sich ständig zu vergleichen. Und es gibt Leute, die vergleichen sich ständig. Die sind permanent unglücklich, weil der Nachbar ein tolleres Auto hat, ein schöneres Haus, eine hübschere Frau, einen tolleren Beruf, was auch immer. Lass doch den Nachbarn. Konzentrier dich doch auf dein Leben, auf deine Ziele und lebst konsequent und geh konsequent Schritt für Schritt den Weg, den du gehen möchtest, der dir am Herzen liegt. Und damit wirst du viel eher glücklich als mit diesem ständigen Vergleichen. Habe ich jetzt in diesem Jahr oder in diesen 3 Monaten die höchsten Renditen erzielt im Vergleich zum MSCI World oder welchen Index auch immer? Die China-Indizes, die damals so hochgelobt wurden, von denen spricht aktuell niemand mehr. Wahrscheinlich werden die auch wieder mal kommen.
Gerade eben kommen die ja wieder ein bisschen in Fahrt. Sehr spannend auf jeden Fall, das so zu sehen, sich nicht immer zu vergleichen mit der Benchmark. Es ist halt natürlich schon so, dass man sich sagt, okay, wenn ich jetzt einfach in einen ETF investiert hätte, der ist breit gestreut, das Risiko ist relativ gering, sagt man ja immer.
Wenn du das möchtest, mach's doch. Ja. Sprich doch nichts dagegen. Ich rate niemand davon ab. Ich sage nur, es ist gefährlich für Leute, die sich nicht wirklich mit Unternehmen, mit Wirtschaft beschäftigen wollen, zu sagen, da gibt's den Ausweg in ETFs, Indizes. Mhm. Und damit habe ich kein Risiko mehr. Das stimmt nicht. Das sind ja genauso Aktien. In einem ETF sind da genauso Aktien drin, eben diese Aktien, die im jeweiligen Index sind, nur die Auswahlkriterien sind anders im Vergleich zu meinem Portfolio. Mein Portfolio ist nichts anderes als ein Fonds.
Ein kleiner
Fonds. Nur nach meinem, ja, den kann ich auch ausbauen, wenn ich will. Ja. Also da kann ich auch 100 Aktien reinnehmen oder 200.
Ja.
Will ich nur nicht. Der Unterschied ist nur, das sind meine Kriterien, von denen ich überzeugt bin. Und die haben nichts wie bei diesen ETFs, bei diesen Indizes mit Marktkapitalisierung zu tun, sondern die haben mit der Qualität des Unternehmens zu tun und mit der Bewertung, mit dem Preis, den ich dafür bezahlen will. Übrigens, Indizes, das ist auch so ein Trugschluss, Indizes sind ja nicht geschaffen worden, damit ein ETF entwickelt werden konnte. Indizes, ein Index ist ein mathematisches Verfahren. Das gab es schon seit jeher, seitdem es Mathematik gibt. Damit will man messen und vergleichen. Und ein Index auf wirtschaftlicher Sicht, auf Aktiensicht, wurde eben begründet, um damit vergleichbar zu machen, wie haben sich deutsche Aktien entwickelt im Vergleich zur amerikanischen, wie hat sich diese Branche entwickelt im Vergleich zu jener und wie haben sich im Zeitablauf diese Branche oder diese Region entwickelt. Und erst dann kamen findige ETF-Anbieter, die daraus ein Finanzprodukt gemacht haben. Und da ist eben beim Index ist jetzt das Auswahlkriterium, die Unternehmen reinzunehmen, die am höchsten kapitalisiert sind in dieser Region oder in dieser Branche. Und damit hast du immer die Unternehmen drin, die schon relativ teuer sind. Ich bin antizyklischer Investor, ich kaufe lieber günstig. Ich kaufe die, die günstig sind und nicht die teuer sind. Also in ETFs zu investieren und antizyklisch zu investieren, ist genau das Gegenteil in Wirklichkeit. Ist viel nicht bewusst. Ja, und dann ist es halt ein Finanzprodukt. Und da kommt bei mir sofort die Denkweise, ein Finanzprodukt ist ein Produkt. Und ein Produkt wird nur auf den Markt gebracht, damit ein Hersteller Geld damit verdienen kann. Mhm. Ist ja der Sinn von einem Produkt.
Ja.
Also ist bei mir die Denkweise, wo entsteht denn der Gewinn dieses Produkts? Und der Gewinn von ETF entsteht beim Herausgeber des ETFs, also beim Fondshaus oder bei der Bank. Mhm. Dann würde ich mir überlegen, ob ich mich nicht da beteilige, weil das die Quelle des Gewinns ist und nicht am Produkt. Das ist genauso mit Lebensversicherungen. Viele Deutsche kaufen Lebensversicherungen, ist des Deutschen liebstes Kind nach wie vor. Es ist ein Produkt. Also vor allen Dingen Kapitallebensversicherung. Ist ein Produkt der Versicherungsgesellschaft. Der Gewinn entsteht durch dieses Produkt bei der Versicherungsgesellschaft. Und da würde ich mir überlegen, ob ich nicht mich an der Versicherungsgesellschaft beteilige. Denn wenn mit diesem Produkt kein Gewinn erzielt wird, dann nimmt es das Unternehmen aus dem Markt und bringt ein neues Produkt in den Markt. Mhm. Wo ist die Quelle des Gewinns? Eine ganz andere Denkweise.
Bei Aktien wäre es dann jetzt zum Beispiel BlackRock, die ja zum Beispiel die iShares ETFs emittieren.
Genau. Dann beteilig dich doch an BlackRock, wenn du willst.
Ja, Aber natürlich im Vorhinein erstmal genau analysieren und gucken, ob der Preis überhaupt aktuell noch günstig ist.
Und was ich sagen wollte, manche denken eben, dann weiche ich aus, ich interessiere mich nicht für Unternehmen, nicht für Aktien, will ich nicht. Dann weiche ich aus in ETFs, in Aktien-ETFs. Damit habe ich kein Risiko mehr, aber hohe Renditen. Das ist brandgefährlich, denn da sind ja genauso Aktien drin und die schwanken genauso. Und da ist die Gefahr dann genauso groß, wenn du nicht weißt, was du tust, dass du dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt kaufst oder verkaufst. Also dann verkaufst, wenn der ETF halt deutlich nach unten rutscht, siehe chinesische ETFs, von die heute halt nicht mehr im Mittelpunkt stehen, und die werden dann zu billigsten Preisen verkauft. Und genauso kann es auch mal beim MSCI World sein, falls die Tech-Aktien wieder mal nach unten gehen. Auch diese Zeiten hatten wir ja schon öfter. Es wiederholt sich immer wieder mal.
Ja, da sagt man halt dann immer eigentlich in solchen Krisen, dass Cash is King. Da sollte man dann auf jeden Fall einfach nachkaufen, weil bisher hat sich ja jede Krise wieder erholt. Das ist nur die Frage der Zeit.
Genau so ist es. Solange es Menschen gibt, gibt es Unternehmen.
Ja.
Denn Menschen brauchen Produkte zum Leben. Ohne Produkte und Dienstleistungen können Menschen nicht leben. Und jedes Produkt, jede Dienstleistung wird von Unternehmen hergestellt. Und wenn du dich an diesen Unternehmen beteiligst, das ist das sicherste der Welt. Und dann auch noch streust zwischen Unternehmen und zwischen Branchen. Mhm. Ganz einfach, nicht so hochkomplex denken.
Wie ist denn deine Allokation? Also bist du Schwerpunkt Europa investiert? Wie könnte man das prozentual ungefähr aufteilen?
Mir ist der Unternehmenssitz, der rechtliche Unternehmenssitz, ja, eines weltweit tätigen Konzerns vollkommen wurscht.
Mhm.
Mit einer Ausnahme: er muss in einem Staat sein, der rechtlich aus meiner Sicht einwandfrei ist.
Mhm.
Also ich würde nicht in russische Aktien, geht da gar nicht mehr.
Ja.
Oder in Südamerika. Ich will da jetzt keinem Land zu nahe treten, oder in süd- oder lateinamerikanische Unternehmen investieren mit dem Sitz in diesem Land, weil mir da die rechtliche Sicherheit zu gering wäre. Ich investiere aber auch nicht in chinesische Unternehmen mit Sitz in China.
Okay.
Denn China hat ein anderes Eigentumsverständnis als wir im Westen. Und das, was in China als, die bezeichnen das ja auch nicht als Eigentum, aber als Besitz bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit kein Eigentum wie bei uns. Also da wäre Enteignung leichter möglich als bei uns. Ich will aber, dass meine Unternehmen in China tätig sind. Das ist der Unterschied. Der rechtliche Sitz ist mir letztlich wurscht, aber in einem rechtlich sicheren Staat, und das Unternehmen muss weltweit tätig sein, damit ist es ein weltweiter Konzern. Dann noch ein Gedanke: das gleiche Unternehmen mit Sitz in Europa ist tendenziell immer niedriger bewertet als das gleiche Unternehmen mit rechtlichem Sitz in Amerika. Warum? Weil Amerika einfach die Kapitalsammelstelle ist, weil der Dollar Weltleitwährung ist nach wie vor und weil enorm viel Geld in diesen Dollarraum fließt, da angelegt wird und der Kapitalmarkt in Amerika viel, viel größer ist als in Europa. Deswegen sind amerikanische Unternehmen, das gleiche Unternehmen wäre in Amerika höher bewertet. Deswegen übrigens gehen ja auch viele Unternehmen, viele Startups, die den Börsengang eben planen, in Amerika an die Börse, weil sie da auf höhere Emissionspreise hoffen. Ich kaufe günstig. Mir ist der Unternehmenssitz, wie gesagt, wurscht, rechtlich sicher. Und wenn der in Europa günstig ist, kaufe ich lieber in Europa. Aber ein weltweit tätiges Unternehmen, das weltweit aufgestellt ist.
Ah, das weltweit tätig ist sozusagen. Ja. Okay. Aber wenn jetzt zum Beispiel China ausgeschlossen wird, Südamerika ausgeschlossen wird, wie sieht es mit Indien aus?
Also rechtlichen Sitz.
Ja.
Schließe ich auch aus. Für mich. Also das, was ich für mich entschieden habe, hat keine Allgemeingültigkeit für andere. Das, was mir am Herzen liegt und warum ich überhaupt über Aktien rede oder über meine Erfahrungen rede, ist ja, weil mir aufgefallen ist, dass meine Sichtweise, die ja die einfachste der Welt ist, die es schon immer gab, nicht mehr vorhanden ist bei Privatanlegern. Und deswegen bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, dann fange ich einfach mal an, über meine Sichtweise zu reden, die sich so unterscheidet. Aber ich will damit nicht irgendjemand zu was überreden oder überzeugen. Ich verkaufe auch keine Finanzprodukte oder so. Ich habe nichts davon. Ich will anregen zum selbstständigen eigenen Nachdenken. Und bei mir der Gedanke eben rechtlich einwandfreier Sitz heißt in diesen Ländern, wenn ein anderer sagt, der in China lange gelebt hat oder in Indien lange gelebt hat, für mich ist Indien genauso, dann investiere in Indien. Spricht doch nichts dagegen. Ich will nur dich anregen, selber nachzudenken über diese Themen, wo es wirklich um Unternehmen geht und nicht um diese blöden Börsenkurse und Börsenkursentwicklungen.
Ja, das ist nur so spannend zu hören und deswegen habe ich da jetzt nochmal nachgehakt, weil man hört halt immer, diese Diversifikation ist das A und O, am besten um ganzen Globus
gestreut.
Ja, viele Finfluencer, man hört es ziemlich oft, dass es das eigentlich mit das Wichtigste ist sozusagen.
Viele Banken sagen das. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Bankangestellter wäre und ich müsste einen Kunden beraten, ich mache keine Beratung, ich mache nur Seminare, weil ich da Unternehmensbewertung, mein Wissen weitergebe, aber keine Beratung, Finanzberatung. Wenn ich jetzt Bankangestellter wäre und ein Kunde käme zu mir, der wenig Ahnung hat von Finanzen, und das ist ja leider in Deutschland so, die wenigsten Menschen interessieren sich für Finanzen, für Wirtschaft, und der das Thema schnell abgehakt haben möchte, dann würde ich dem doch raten zu streuen. Und dann geht der Bankberater das geringste Risiko ein, indem er sagt, ein Drittel Streuung, das ist ja die gängige Bankregel. Ein Drittel in Zinsen, ein Drittel in Aktien, ein Drittel in Immobilien, wie auch immer. Und egal wie es läuft, sind mal die Zinsen besser, sagt er, schau mal, lieber Kunde, ich hab's dir gesagt. Wir haben Zinsen dabei. Und laufen die Aktien mal besser, sagt er, schau mal, wir haben die Aktien. Es kann nichts schief gehen. Aber du erreichst halt dann maximal, wenn überhaupt, durchschnittliche Renditen. Meistens unterdurchschnittliche, weil die Gebühren weggehen. Und mit antizyklischem Investieren in Unternehmen erreichst du deutlich höhere Renditen. Und das ist deine Entscheidung. Und noch eins zum Diversifizieren. Wenn wir uns die wirklich reichen Leute anschauen, also die reichsten Liste der Welt, da ist keiner dabei, der diversifiziert hat. Bill Gates hat nicht diversifiziert. Elon Musk hat nicht diversifiziert. Oder Jeff Bezos, die haben alles auf ihr Unternehmen gesetzt. Ich sage, setz nie alles auf eine Karte, weil das Risiko zu hoch ist und wir haben den Vorteil, diversifizieren zu können. Aber übertreib's nicht, weil du damit deine eigene Rendite nach unten drückst, zumindest nur maximal Durchschnitt erreichst. Und wenn du die finanzielle Freiheit anstrebst, dann brauchst du einfach höhere Renditen. Dann beschäftige dich damit. Und nochmal, 10 Unternehmen im Vergleich zu 1 ist nur noch ein Zehntel Risiko. Und 500, ob da noch deutlich weniger Risiko, es wird völlig unübersichtlich. Quatsch. Das empfehlen die Banken und Finanzdienstleister. Das ist eine Branche, die hat schon einiges dafür getan, um ihr Geschäftsmodell richtig auszuweiten und über Jahrzehnte unter die Leute zu bringen. Wenn ihr das so macht, dann ist es richtig. Und ich sage, das unternehmerische Denken und das Investorendenken wie vor Jahrzehnten, Jahrhunderten hätte ich fast gesagt, ist nicht das Schlechteste. Und darüber würde ich mal nachdenken. Und die großen Dynastien, die Henkels, die Anielis, die Quants, die diversifizieren ihr Vermögen auch nicht in 500. Die haben auch meistens einige Unternehmen, auch einige Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, aber die kennen ihre Unternehmen sehr, sehr gut und beschäftigen sich damit und haben nicht dieses Anlegerdenken, dieses maximal breite Streuen. Nur kein Risiko eingehen.
Und wie oft kaufst du dann Aktien? Kann es dann auch mal sein,
dass... Sehr selten. Also ich hatte Zeiträume, da habe ich lange überhaupt nichts gekauft. Das war zwischen 2012 und 2017. Da ging es nach der Finanzmarktkrise, die war 2008, 2009, da ging es richtig nach unten, da habe ich richtig gekauft. Fast täglich, zumindest wöchentlich. Da ist mir auch das Geld ausgegangen zum Nachkaufen, so weit ging es darunter. Und dann 2012 bis 2017, meine ich, da ging es ziemlich bergauf. Da habe ich sehr, sehr wenig gekauft. Und dann ging es wieder 2019 los, Trump mit China-Konflikt und Handelskonflikte, weltweite Wirtschaft hat darunter gelitten, da wurde es dann wieder günstiger und dann kam Corona, ein sehr begrenzter Zeitraum, aber da konnte man nachkaufen und Ukraine Krieg. Also es bieten sich immer wieder Möglichkeiten. Du musst aber abwarten. Meine Strategie bedeutet, langfristig zu denken, ein Leben lang dabei zu bleiben. Überhaupt nicht viel Aufwand, minimaler Aufwand, aber dabei zu bleiben. Und das schaffen viele heute nicht. Warren Buffett hat mal ein gutes Bild geschaffen für die Tätigkeit eines Investors und hat es verglichen mit einem Krokodil, das am Nil liegt. Als er sagte, ich bin wie ein Krokodil am Nil. Das liegt nur da, über Tage, Wochen, Monate und Jahre. Und schaut, was da so vorbeischwimmt. Und eines Tages, wenn die fette Beute kommt, dann schnapp ich zu. Und das muss man aushalten können in der heutigen Zeit. Und das ist auch wieder antizyklisch, weil es entgegen dem Zeitgeist ist. In der heutigen Zeit sind viele glücklich, wenn sie abends heimkommen und sagen, Schatz, du glaubst nicht, was ich heute geleistet habe. Also, 100 Dinge gekauft, 100 Aktien verkauft und halber Herzinfarkt und dann noch dieses beachtet, jenes und gerade, dass ich noch geschafft habe, gesund heimzukommen. Und dann fühlen sich viele glücklicher. Ich habe jetzt übertrieben, ihr wisst, was ich meine. Viele brauchen diese ständig unter Druck stehen, ständig unter Druck Entscheidungen treffen und in Wirklichkeit werden da meistens die falschen Entscheidungen getroffen. Und Investor sein bedeutet, nichts zu tun, da zu liegen, sich zu informieren, sich mit Unternehmen zu beschäftigen. Also genau das Gegenteil, ein sehr ruhiges, entspanntes Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann, wenn man sich sehr, sehr intensive Gedanken macht und dazulernt im Laufe der Zeit, dass man dann im Laufe der Zeit höhere Renditen erzielt, weil man Erfahrung gewinnt, weil man sich das gut überlegt hat, ist sehr, sehr hoch. Also ist.
Würdest du jetzt auch sagen, jetzt wenn wir nochmal zur finanziellen Freiheit zurückkommen und durch die steigenden Lebenshaltungskosten und auch die Steuererhöhungen und so, wird es nicht auch immer schwieriger, sozusagen dieses Ziel der finanziellen Freiheit überhaupt zu erreichen, nur durch Aktien? Also die Frage ist so, müsste man nicht irgendwie es schaffen, vielleicht zu sagen, man macht sich selbstständig und schafft es dann auch, wie bei dir früher, ein Unternehmen aufzumachen und dann mehr Kapital zu haben, um das zu investieren? Oder
wenn du unternehmerisches Interesse hast, dann mach's doch.
Also es geht
ich war mein Leben lang Unternehmer. Ein Punkt zu den, es ist schwierig, wie du sagtest, weil die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind. Was ist denn die Inflation? Die Inflation ist ja nichts anderes als Preissteigerung von Unternehmen. Dann beteilige dich doch genau an den Unternehmen. Wenn du zu irgendeinem Lebensmittelhändler gehst, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ist ja egal zu wem, und du hast dich zu Zeiten der hohen Inflation geärgert, weil die Preise so gestiegen sind, dann beteilig dich doch an den Unternehmen, dann bist du inflationsgeschützt. Das ist ein Vorteil von Unternehmen. Unternehmen sind Sachwerte und Preissteigerungen werden immer von Unternehmen durchgeführt und wenn du auch daran beteiligt bist, bist du inflationsgeschützt. Und wenn du unternehmerisch tätig werden willst, super. Ich finde, in Deutschland gibt es viel zu wenig Menschen, die unternehmerisch tätig werden wollen. Da ist viel zu sehr dieses, der Staat wird schon richten und all diese Themen. Ich bin da komplett anderer Meinung. Aber wenn du unternehmerisch tätig werden willst, dann mach's doch. Und dann wirst du automatisch in diese Schiene kommen. Das war bei mir einer meiner Hauptgründe, warum ich so denke, wie ich heute denke. Das ist das unternehmerische Denken. Und dann wirst du in die Schiene. Mir ist nur aufgefallen, auch bei Seminarteilnehmern, bei Unternehmen, da sind auch viele Unternehmer dabei und die haben gesagt, also Thomas, ich habe mein Unternehmen immer so gesehen wie du, aber Aktien immer komplett anders. Und wenn ich so jetzt drüber nachdenke, ist schon komisch. Aber du wirst dieses unternehmerische Denken verinnerlichen und wenn du dir dann klar machst, dass Aktien auch nichts anderes sind, nur Beteiligungen an meistens viel größeren Unternehmen, dann bist du genau auf der richtigen Schiene.
Ja klar, wenn man natürlich mit einer Aktienanteil von diesen Unternehmen kauft, sagt ja Warren Buffett auch, sollte man sich bestens damit auskennen mit dem Unternehmen.
Sich damit beschäftigen, genau, ja. Sich intensiv. Das Wichtigste ist, vor dem Kauf sich wirklich intensiv mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Bei Kaufentscheidung ist die Entscheidung gefallen und dann muss das Unternehmen im Lauf der Jahre profitabel wirtschaften. Lieber vorher mehr Zeit nehmen. Das ist das A und O. Und die meisten machen es komplett anders. Die lesen irgendwas, hören irgendwas auf YouTube, in den Medien, wo immer irgendjemand empfiehlt, irgendeine Aktie, die kaufen die, weil sich gerade gut anhört, beschäftigen sich mit dem Unternehmen, lesen noch nicht mal den Geschäftsbericht oder Bilanz, kennen Bilanzen nicht, wissen gar nicht, ob das Unternehmen Gewinne oder Verluste erwirtschaftet. Und dann kaufen sie und dann geht irgendwann mal der Kurs zurück, warum auch immer. Sie bekommen Angst und Panik, weil sie gar nicht wissen, was sie da gekauft haben, was dahinter steckt, und verkaufen. Und damit ist der Verlust gemacht und in den Köpfen setzt sich fest, Aktien, das ist nichts für mich, da wird man abgezockt, da verdienen nur andere. Völliger Quatsch, das sind Unternehmen. Und jedes Produkt, jede Dienstleistung wird von Unternehmen hergestellt. Solange es Menschen gibt, wird es Unternehmen geben.
Dann schon fast eigentlich zu meiner letzten Frage. Wie wichtig sind dir denn diese Dividendenrenditen bei Aktien? Also ist das wirklich, dass du vehement darauf schaust? Oder weil du sagst ja auch, du bist ja antizyklisch, also versuchst ja auch Kursgewinne mitzunehmen. Was ist dir wichtiger sozusagen? Oder ist es ein Zusammenspiel aus beiden wahrscheinlich?
Luis, danke, dass du das angesprochen hast, weil das ist auch ein Missverständnis. Ich sage ja, und das ist ja auch so, ich lebe von Dividenden, und dann sagen viele oder denken viele, ich entscheide nach dem Kriterium Dividendenrendite. Und das stimmt überhaupt nicht. Das wäre ein großer Fehler, meiner Meinung nach. Mein Ziel sind die Unternehmensgewinne. Und ein Teil davon wird in der Regel ausgeschüttet bei ausschüttenden Unternehmen. Der andere geht ins Eigenkapital. Mein Ziel sind die Unternehmensgewinne. Lass dich nicht leiten nur von Dividenden. Das kann schiefgehen. Wenn die Dividende von der Substanz ausgeschüttet wird, dann ist es keine nachhaltige Strategie.
Die sollte aus den Gewinnen rausgezahlt werden.
Richtig, genau. Ja. Da gibt es unterschiedliche Dividendenstrategien. Langfristig, kurzfristig. Könnte ich jetzt wieder. Wir könnten, Luis, tagelang drüber sprechen. Ich will jetzt, du hast gesagt, wir sind bald am Ende, ich will das nicht weiter ausbauen.
Nee, aber vielleicht wäre das ja auch was für die nächste Folge, wenn wir da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Wäre natürlich schon interessant zu wissen. Jetzt hast du gesagt, schon Eigenkapitalrendite von 30%, aber es gibt bestimmt auch noch mehr Zahlen, auf die du schaust. Und vielleicht kann man sich dann mal dein Portfolio ein bisschen genauer anschauen. Aber dann war es das bisher. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du hier zu uns zum Amazon gekommen bist und uns deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, hoffentlich dann bis bald.
Ich danke dir, Luis, und noch ein besonderer Dank, weil ich es super finde, dass du jemanden einlädst, der nicht aus dieser Finanzdienstleistungsbranche kommt und dieses Marketing dieser Branche vertritt. Also vielen, vielen Dank dafür, das machen nicht allzu viele.
Ja, danke dir.